Fangen wir an.
Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite.
Ja, herzlich willkommen, Volker.
Legen wir gleich los?
Nein.
Nein.
Ich würde zur Einleitung noch was sagen. Und zwar hatten wir letztes Mal, vor einem Monat, die Frühlingsfeste. Wir besprechen heute die Feste des Herrn. Jetzt habe ich auch was im Hals. Die Frühlingsfeste haben wir letztes Mal besprochen. Jetzt, danke, sind die Herbstfeste dran. Es sind eigentlich drei Stück. Wir werden heute aber nur ein Fest schaffen, weil das ist sehr umfangreich und deswegen haben wir uns entschlossen, die anderen zwei nicht ausfallen zu lassen, sondern ein andermal zu machen. Vielleicht nicht im nächsten Monat, nicht im April, sondern im Mai vermutlich. Also heute nur ein Fest. Vielleicht machen wir erst einen kleinen Rückblick. Was war denn eigentlich schon?
Ja, vielleicht erstmal so... um den ganzen Rahmen zu geben, warum machen wir das eigentlich mit den ganzen Festen? Es ist ein sehr interessantes Thema, weil Gott durch diese Feste etwas sagen möchte. Einmal dem Volk Israel damals, das kam ja noch aus dem Alten Testament. Aber diese Feste haben natürlich auch für uns noch eine Bedeutung, eine prophetische Bedeutung. Und da werden wir gleich noch drüber sprechen. Da haben wir auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Aber wir sind halt begeistert davon, einfach zu sehen, wenn Gott etwas tut, wie das richtig passt. Also da passt jeder Deckel auf den Pott und zwar hundertprozentig und da geht nichts dran vorbei. Da passt jede Zahl, jedes Datum und das begeistert mich immer, immer wieder. Und je tiefer man einsteigt, desto mehr stellt man eigentlich fest, was also noch passt. Ich habe jetzt schon viel gelesen und gehört und immer wieder sage ich, oh, das ist aber toll, das ist also wirklich genial. Und das begeistert mich daran und da habe ich die Uschi so ein bisschen mit angesteckt und deswegen sitzen wir hier. Aber genau. Wir kommen jetzt mal noch zurück auf die Frühlingsfeste, die vier Frühlingsfeste, ich weiß nicht. Also du weißt es bestimmt, Silvana, du hast es ja auch da stehen. Ja, wir hatten einmal das Passafest. Könnt ihr euch noch erinnern, Passafest ist das, wo die Israeliten die Befreiung aus der Gefangenschaft gefeiert haben als Andenken, das Blut über den Türen an den Pfosten gestrichen und für uns feiern wir Karfreitag, weil wir befreit wurden durch Jesu Blut am Kreuz. Das ist dieses Fest des Passafestes. Das zweite Fest ist das Fest der ungesäuerten Brote. Ein Gedenken an den Auszug aus Ägypten, ja, eine Reinigung, ein Abtun von Sünde, von dem Sauerteig. Sauerteig ist ja immer ein Hinweis auf die Sünde. Und das sollten die Israeliten feiern, hatte Gott ihnen geboten. Für uns heißt es, wir sollen uns auch trennen von der Sünde. Wir brauchen nicht mehr sündigen, sondern wir sollen uns aussondern für Gott. Wir nennen das, wir sollen uns heiligen. Dann noch das Fest der Erstlingsgabe. Das ist der Beginn der Erntesaison. Zur damaligen Zeit wurde die Gerstenernte als erstes geerntet und da wurde auch direkt ein Opfer gebracht, ein Brot aus den Gerstenkörnern und zwar ohne Sauerteig. Außerdem, ihr erinnert euch noch, begann das Oma-Zählen. Das kennen wir gar nicht so sehr, aber 7 mal 7 Wochen sollten die Israeliten zählen, jeden Tag. Einen Tag weiter, 49 Tage sollten sie zählen. Ganz interessant dabei, flechte ich jetzt nochmal ein, wir haben ja Zeit heute.
Ja, wir haben Zeit.
Jeden Tag, wenn gezählt wurde, wurde der Psalm 67 gelesen. Und der Psalm 67 besteht aus 7 Versen und hat 49 Wörter, also im Hebräischen, nicht bei uns. Und das ist so interessant. 7 mal 7 sind 49 und dieser Psalm wurde gelesen. Und wir merken immer wieder so, Gott spielt auch gerne mit Zahlen. Ich bin ein Zahlenmensch durch und durch und da springe ich total drauf an. Und wenn ich das dann lese, dann ist das so, erfreut das mein Herz, wie genial Gott das doch gemacht hat. Aber ihr braucht nicht nachzählen in eurer Bibel, da müsst ihr Hebräisch oder Aramäisch können, da steht es so drin. Das war das Fest der Erstlingsgabe und Jesus ist für uns die Erstlingsgabe. Er ist der Erste, der auferstanden ist, ohne dass er wieder sterben muss. Und gerade an diesem Tag, das ist der im hebräischen Kalender der 17. Nissan, das ist auch ein ganz besonderer Tag, da an diesem Tag auch die Arche Noah aufgesetzt hat auf dem Gebirge Ararat oder die Durchquerung des Schilfmeers oder Esther aus dem Alten Testament rettete an diesem Tag das Volk Israel, indem sie ihr Leben für die Israeliten gegeben hätte. War sehr mutig. Das war das dritte Fest und das letzte Fest, Schavuot, Pfingsten. Ja, das ist
vorher war Ostern, jetzt kommt Pfingsten.
Genau, das sind dann also nach diesen 49. Tagen, also am 50. Tag. Und das war dann in Israel der Beginn der Weizenernte. Und dort wurde auch wieder mit diesem Weizen ein Brot gebacken, aber diesmal mit Sauerteig. Und es wurde Pfingsten ein neuer Bund geschlossen. Gott hat den Heiligen Geist geschickt, hat also sozusagen das Gesetz in unsere Herzen geschrieben. Vorher, als die Israeliten das gefeiert haben, hat er ihnen das Gesetz auf die Tafeln geschrieben oder auf ein Blatt Papier, hätte ich jetzt gesagt. Aber jetzt hat er es in unsere Herzen geschrieben. Und das ist das Fest, was wir als Pfingsten kennen. So, und dann, nach diesen vier Festen, kam erstmal lange gar nichts. Ja, in Israel ging es dann ab aufs Zelt. Ja, wir leben ja da in der Zeit, da gab es noch keine Computer, wo die Leute zu Hause saßen und Homeoffice gemacht haben. Die mussten raus aufs Zelt, arbeiten für ihren Unterhalt leben. Und diese Zeit dauerte ungefähr 4 Monate. Und wenn wir das so mit uns heute vergleichen, ist das so die Gnadenzeit. Ja, die Frühlingsfeste zeigen uns ja das erste Kommen Jesu als den leidenden Messias, als den Diener. Und dann ist Jesus ja gegangen und er hat gesagt, er wird wiederkommen, er wird ja nochmal kommen. Aber diese Zeit dazwischen ist die Gnadenzeit, die Zeit der Gemeinde, wo auch wir weiter ernten können, wo wir die Ernte einbringen können für Jesus.
Wenn jetzt die Frühlingsfeste ein Hinweis waren auf das Kommen Jesu als Diener, als Messias, so sind die Herbstfeste ein Hinweis auf das zweite Kommen Jesu, nämlich prophetisch, nicht als leidender Messias, sondern als Herr oder König. Ne, ihr seht den Unterschied, am Anfang Diener, Messias, jetzt aber das, was noch kommen wird, ist dann der Herr und König, Jesus als Herr und König. Da gibt es 3 Feste, das ist einmal Rosh Hashanah, das, was wir heute behandeln, das ist das Fest des Schofarblasens. Heißt das jetzt Schafur?
Schofar,
ne? Schofarblasens, das ist das Fest des Gedächtnisses des Posaunenhalls. Es ist der jüdische Neujahrstag am 1. Tischri. Das ist deswegen wichtig, weil diese 3 Herbstfeste auch wieder dicht beieinander liegen. Das ist am 1. Tischri. Am 10. Tischri wird Yom Kippur gefeiert. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist der Versöhnungstag. Den machen wir nächstes Mal. Und schon am 15. bis 21. Tischri ist das Laubhüttenfest. Das ist Sukkot, heißt es auch. Und das ist auch sehr interessant und sehr spannend. Und wir wollten euch die letzten 2 nicht vorenthalten. Deswegen halten wir uns heute nur mit Rosh Hashanah auf.
Ja, Rosh Hashanah, der Tag des Schofarblasens oder der jüdische Neujahrstag. Dieses Fest beginnt nicht am 1. Tischri, so wie Uschi gesagt hat, sondern es beginnt eigentlich schon, also das Fest wird da gefeiert, aber es wird eigentlich schon 30 Tage vorher vorbereitet. Ja. Wir kennen das so bei uns, Weihnachten, ja. Wann fängt Weihnachten an? Eigentlich schon am 1. Dezember. Einkaufen und was weiß ich, was man alle so macht. Kuchen backen und Entzel braten und all diese Dinge. Ja, die Geschäfte sind voll. Und so fing dieses Fest damals auch an. Man hat schon 30 Tage sich darauf vorbereitet. Aber nicht so, wie wir das machen. Denn in diesem Monat davor, der heißt Elul, also der 6. Monat, dies ist eine Zeit, die bekannt ist als Zeit der Umkehr und des Bereuens. Also nichts Kuchen backen und die Räume schmücken, sondern man ist in sich gekehrt und man musste selber überlegen, ja, was ist denn eigentlich im vergangenen Jahr gewesen? Es ging die Zeit des Bereuens los. Jeden Morgen wird das Widderhorn, also der Schofar, geblasen, um die Menschen ständig daran zu erinnern, zu warnen und zur Umkehr zu Gott zu rufen. Die Buße richtete sich an alle Menschen. Die einen, die an den Messias glaubten, die sollten ihr Leben überprüfen. Bin ich noch auf dem richtigen Weg oder habe ich mich vielleicht hier oder da schon entfernt? Und die anderen, die nicht glaubten, die sind aufgerufen, die Schrift zu prüfen ob der Messias wirklich der ist, der er sei, dass er der Messias sei. Ja, und warum? Warum sollte das so sein? Gott hat die Menschen immer vor bevorstehende Gerichte, vor seinem Zorn gewarnt. Wir sehen das bei Noah, die Menschen wurden vorher gewarnt. Wir sehen das bei Untergang der Stadt Ninive, bei der Zerstörung Jerusalems. Gott hat die Menschen immer gewarnt, wenn Gerichte bevorstand. Und so sollte diese Zeit auch eine Prüfungszeit sein für die Menschen.
Ich finde das interessant, dass im Alten Testament ja längst nicht alle Menschen in Israel gläubig waren. Man denkt das immer, weil sie haben so viel mit Gott erlebt oder so Gott so oft vor Augen gehabt, gerade bei der Wüstenwanderung. Aber trotzdem waren nicht alle gläubig, ganz im Gegenteil. Man hatte also auch damals immer und jederzeit die Möglichkeit zur Umkehr. In Hesekiel 18 heißt es da: Wenn sich aber ein Mensch, der mich verachtet hat, von allen seinen Sünden abwendet, wenn er von da an auf meine Weisungen achtet und für mich Recht und Gerechtigkeit eintritt, dann wird er nicht sterben, sondern sein Leben behalten. Alle Schuld, die er vorher auf sich geladen hat, rechne ich ihm nicht mehr an. Weil er nun tut, was in meinen Augen gut und richtig ist, wird er leben. Wenn aber ein rechtschaffener Mensch von mir nichts mehr wissen will, wenn er die gleichen bösen und abscheulichen Dinge treibt wie jemand, der mich verachtet, sollte ich ihn dann etwa verschonen? Nein, alles Gute, was er bisher getan hat, soll vor mir nichts mehr gelten. Weil er mir die Treue gebrochen und Schuld auf sich geladen hat, wird er sterben. Wenn aber ein Mensch, der mich verachtet hat, sich von seinem gottlosen Leben abwendet und von nun an für Recht und Gerechtigkeit eintritt, dann rettet er sein Leben. Kehrt um, und das gilt auch heute noch für uns, kehrt um, wendet euch ab von allem Unrecht, was ihr getan habt, damit ihr euch nicht weiter in Schuld verstrickt. Werft alles Böse von euch ab, ändert euch von Grund auf, ja, erneuert euer Herz und euren Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr Israeliten? Mir macht es doch keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Darum gebe ich, Gott, der Herr, mein Wort. Kehrt um von euren falschen Wegen, dann werdet ihr leben. Und auch im Neuen Testament gibt es eine Stelle im 2. Petrus, da heißt es: Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen, aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und jetzt sind wir in dieser Gnadenzeit. Ja. Aber wie lange noch?
Gott hat also gar keinen Gefallen daran, die Menschen zu bestrafen. Nicht im Alten Testament, auch nicht im Neuen Testament. Und dieser ganze Monat der Vorbereitung ist also ein Monat der Prüfung und auf einen Monat der Vorbereitung auf die Tage, die danach kommen. Auf die sogenannten hohen heiligen Tage, so werden sie beschrieben. Und jeden Morgen wird der Psalm 27 gelesen. Jeden Morgen. Uschi hat vorhin schon darauf vorgelesen, habe ich mich gefreut. Psalm 27 wurde jeden Tag, bei denen fängt ja der Tag schon abends an, also ist dann an dem Abend. Es wurde jeden Tag gelesen, der Psalm 27 und auch das Schofar geblasen, damit die Leute immer daran denken. Und wir haben das mal als Hauskreis gemacht, den Psalm 27 jeden Tag gelesen. Sehr interessant, was einem dann für Gedanken dadurch gehen, was man mitnehmen kann für den Tag. Und wenn man dann näher drüber nachdenkt, macht das etwas. Also empfehle ich euch mal, so einen Monat, jeden Tag nur einen Psalm zu lesen. Nichts anderes, einfach nur den Psalm, Psalm 27. Und die Botschaft ist immer ganz klar: Kehre vor Hashana um. Also nicht erst danach, sondern vorher sollen wir umkehren. Warte nicht, bis dieser Tag kommt, oder du wirst dich sonst in den schrecklichen Tagen befinden. Also nach diesen 30 Tagen am 1. Tischri, das ist der 1. Juli, würden wir sagen, 1.7. Es ist aber bei uns im Kalender ein anderer Tag. Dann wird dieser Tag, dieser Rosh Hashanah, gefeiert. Und dieser Tag wird 2 Tage lang gefeiert. Warum? Weil es früher nicht so war wie heute. Man guckt auf den Kalender oder man hat seine Atomuhr. Da wurde genau festgehalten, wann der neue Monat begann. Da wurden Leute ausgeschickt, die mussten den Mond beachten. Im damaligen Israel ging alles der Kalender nach Mond. Und bei Neumond durfte erst der neue Monat ausgerufen werden. Und weil das sehr, sehr schwer zu sehen ist und die Israeliten Bedenken hatten, na, ist es jetzt richtig oder nicht richtig, hat man einfach den ersten und den zweiten Tag genommen und hat dieses Fest gefeiert, damit man nichts verkehrt macht. Und daher nennt man diesen Tag auch der lange Tag in Israel. Das ist dann eben der erste und der zweite Tischri. Und da wird also dann das Fest gefeiert. Und ab dann, wenn dieser Tag vorbei ist, danach beginnen die hochheiligen Tage für die anderen, für die einen, oder die schrecklichen Tage oder auch die Tage der Ehrfurcht für die anderen. So existieren für Rosh Hashanah viele verschiedene Namen, Bedeutungen. Ich habe hier eine ganze Liste voll, aber das führt echt weit. Wir haben uns mal drei rausgesucht. Einmal der Tag des Blasens zum Erwachen, also Fest der Trompeten. Einmal heißt es Tag des Gerichts oder Tag der Hochzeitszeremonie, auch sehr interessant. Und die Auferstehung der Toten, Entrückung, so wird das auch genannt. Und Rosh bedeutet übersetzt aus dem Hebräischen Kopf oder Chef. Und Shahana bedeutet ja, also nach der jüdischen Tradition ist also Adam an diesem Tag geboren worden und deswegen feiert man das als Beginn eines neuen Jahres.
Wir betrachten zuerst jetzt mal den Yom Teruah, den Tag des Wachmutes. In der Tora bezieht sich Rosh Hashanah auf Tom Teruah, das heißt den Tag des Klanges des Shofars, an dem es für jede Person zwingend geboten war, das Shofar zu hören. Nicht zu blasen, nicht selber. Man sollte nicht selber blasen, man sollte es hören. Teruah exakt übersetzt heißt nämlich Erwachensknall. Es wird auch mit Ruf übersetzt. Das erste Kommen Jesu wird mit dem Ruf aus Sacharja 9, Vers 9 verbunden. Frohlocke, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König wird zu dir kommen, gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin.
Ja, und im ersten Thessalonicher Brief, Vers 4, lesen wir dann auch von einem Ruf. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Ob es durch den Ruf nun durch das Schofar ist oder der Kraft eines übernatürlichen Rufes, Gottes Absicht ist es, uns aufzuwecken. Das besagt das. Ja? In Epheser lesen wir, wache auf, der du schläfst, und stehe aus von den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Also immer wieder der Ruf, dass wir wachsam sein sollen. In den früheren Zeiten wurde das Shofar auch bei sehr feierlichen Anlässen benutzt. Die erste Erwähnung des Shofar, das haben wir beim letzten Mal gehört, das ist, als Gott am Berg Sinai seinem Volk die 10 Gebote übermittelt hat. Und das war damals so laut, man muss das nochmal nachlesen, war mir auch gar nicht mehr so bewusst, ich habe es nochmal diese Woche nachgelesen, das war so laut, dass die Leute richtig Ehrfurcht hatten, sogar vor Angst gezittert haben. Also es war unvorstellbar laut. Und da waren ja damals nicht nur 50 oder 500 Menschen da, da waren ja Tausende da. Die haben es alle gehört und haben es alle mitbekommen. Das ist das Shofar, was geblasen wurde. Und weiterhin wird Shofar auch geblasen, oder in der damaligen Zeit, wenn ein Krieg bevorstand. So ist das Shofar auch ein gleichzeitig ein Schlachtruf. Ja? Es soll uns an die Feinde in unserem Herzen erinnern, oder in unserem Inneren erinnern, tun an die schlechten Neigungen, an Leidenschaften. Es soll aber auch ein Ruf sein gegen den Feind und gegen den Satan. Und interessant ist, der erste, wir werden ja oft mit Schall der Posaune konfrontiert. Diese erste Posaune, das ist die damals am Berg Sinai. Und diese Posaune, die hier aus Thessalonicher spricht, das ist die letzte Posaune. Und dann gibt es noch die große Posaune. Also man muss das wirklich fein säuberlich auseinanderhalten. Und wenn wir mal so in die Offenbarung reinschauen, da gibt es nochmal 7 Posaunen. Also haben wir alles unterschiedliche Bedeutungen. Ihr müsst euch das so vorstellen. Damals sind die Römer in Israel eingewandert, haben Israel besetzt. Und wenn die ganzen Kriegsleute, Soldaten dann losgegangen sind oder losziehen mussten, dann hat der General oder der Oberst sein Handy aus der Tasche geholt, hat eingetippt, eine WhatsApp-Gruppe, in 10 Minuten gehen wir los. Naja, es ging natürlich damals nicht so. Wie haben die sich verständigt? Ja, die haben Posaunentöne gehabt. Kennen wir vielleicht heute so wie Sirene? Ja, jeden Samstag bei uns geht so ein Testruf los. Wenn die so oft sirenen, dann bedeutet das das und so. Ihr kennt das alle. Und so war das damals auch. Die lebten wirklich in dem Klang, die kannten die Posaunen. Und deswegen konnte Paulus auch über diese Posaunen schreiben. Und die wussten sofort, ah, das ist gemeint und das ist gemeint. Das ist uns in der heutigen Zeit gar nicht mehr so präsent. Aber sehr interessant, einfach da mal sich mit zu beschäftigen. Und zu sagen, ja, was hat das eigentlich zu bedeuten? Und was hat das dann auch für mich zu bedeuten? Vieles kann man ja auch übertragen für uns heute.
Der zweite Name für Rosh Hashanah ist Yom Hadin. Das bedeutet der Tag des Gerichts. Der Talmud sagt nämlich, dass Gott an diesem Tag, an dem Tag des Gerichts, auf seinem Richterstuhl sitzen wird und die Menschen werden vor ihm erscheinen. 3 Bücher werden aufgetan, die Menschen werden geprüft, bewertet und in 3 Kategorien eingeteilt. Eine Kategorie ist für die völlig Gerechten. Eine Kategorie ist für die völlig Verdorbenen. Und die 3. Kategorie ist für die restlichen Menschen. Also es gibt anscheinend welche, die können sich nicht, die sind nicht so das ein oder andere, nicht schwarz-weiß, die sind vielleicht grau. Die völlig Gerechten werden sofort versiegelt für die kommende Welt. Die völlig Verdorbenen werden versiegelt zum Verderben. Und das Schicksal der restlichen Menschen muss sich noch entscheiden. Während dieser Trübsalzeit werden erstens die Gerechten beschützt, zweitens die Verdorbenen wird der Zorn Gottes treffen und drittens die restlichen haben noch eine Frist bis Yom Kippur, der Versöhnungstag. Mit anderen Worten, sie können in der Trübsalzeit auch noch bereuen. Beide, die Verdorbenen und die Restlichen, müssen durch die schrecklichen Tage. Für die Gerechten sind es aber die hochheiligen Tage.
Also man merkt schon, an dem Tag hat man erwartet, dass da etwas ganz Besonderes passiert. Und so sehen wir das ja auch. Wir glauben, dass Jesus uns einmal holt. Wir nennen das die Entrückung. Und das spielt hier wirklich so schön da hinein. Ja, die Gerechten werden beschützt. Wir haben es gelesen vorhin, im Psalm 27 steht das auch nochmal drin, wie Gott uns verbirgt in seinem Zelt und uns auf einen Felsen stellt, und wir ihn preisen können. Die Gerechten dürfen das erfahren. Die, die sich wirklich dagegen entschieden haben, für die ist alles vorbei. Und dann gibt es immer noch die Leute, die es noch nicht wussten, die noch übrig geblieben sind, die dann noch die Chance haben, bis zum Ende sich zu entscheiden. Ja, dann gibt es noch eine 3. und ich finde eine ganz interessante Bezeichnung. Rosh Hashanah, die Hochzeit des Messias. Hochzeit ist immer was Tolles. Und die Bibel selbst, die ganze Bibel ist ein Dokument eines Ehebundes. Der Messias als Bräutigam, wir sagen ja, wir sind die Braut, die Gemeinde ist die Braut des Messias. Und Gott selbst hat die Ehe eingesetzt, schon direkt im Anfang. Gott gab Eva dem Adam zur Frau. Das war eine Ehe. Und wir lesen auch später, dass Gott selbst Israel zur Frau nahm, dass er einen Bund mit ihnen geschlossen hat, wie ein Ehebund. Und Jesus, darauf freuen wir uns alle, nimmt die Gemeinde als Braut und wir wollen einmal das Hochzeitsmahl feiern. Und so wird auch dieses Fest Rosh Hashanah als die Hochzeit des Messias beschrieben. Und zwar gab Gott dem jüdischen Volk ganz viele Hochzeitsbräuche. Und zwar lehren die uns alle, etwas über den Messias. Die uralte, also ob man das heute noch macht, weiß ich nicht, ich glaube eher nicht, aber damals war das noch, diese uralte jüdische Hochzeitszeremonie, die bestand aus 12 Schritten. Fangen wir beim ersten an. Wir gehen hier mal schnell durch. Das erste war die Auswahl der Braut. Ja? Üblicherweise wurde die Braut ausgesucht vom Vater, nicht von dem Mann selbst. Abraham, das lesen wir im Alten Testament, sendet Eliezer, um eine Frau für Isaak zu suchen. Ja? Und in Johannes 15 sagt uns Jesus selbst, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ja? Der Bräutigam entschied sich für die Braut und überschüttet sie erstmal mit ganz viel Liebe. Und das lesen wir auch im Epheserbrief, da sagt Paulus, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Messias die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Der Bräutigam überschüttet die Braut mit viel Liebe. Aber die Braut musste auch einverstanden sein. Und zwar lesen wir in 1. Petrus, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn es denn einmal soweit ist.
Zweiter Schritt. Der Brautpreis wurde bezahlt oder festgelegt erstmal. Für die Braut musste natürlich ein Preis bezahlt werden. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Jesus gab für uns als seine Braut einen sehr hohen Preis, nämlich sein Leben. Mit dem Preis war er vor seinem Tod bereits einverstanden. In Matthäus 26, Vers 39 lesen wir, und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht ich will, sondern wie du willst. Im Wesentlichen sagte Jesus also zu seinem Vater, du hast die Braut ausgesucht und ich habe den Bedingungen zugestimmt, aber dir ist doch klar, was für ein hoher Preis für sie gefordert wird, nämlich mein Leben. Im 1. Korinther 6, Vers 20 heißt es, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist den Herrn mit eurem Leibe.
Ja, der nächste Punkt. Braut und Bräutigam werden miteinander verlobt. Und zwar, ich habe schon gesagt, die Bibel ist ein Ehedokument. Und dieses Dokument im jüdischen Glauben damals, das war die Verlobung. Sie ist im Grunde genommen der erste Schritt der Eheschließung. Die Verlobung war schon wie eine Hochzeit, die aber noch physisch nicht durchgeführt würde. Sie hat aber die Braut und den Bräutigam schon rechtsgültig zu einem Ehepaar gemacht, und zwar in einem Ehevertrag. Sie lebten, oder es besteht rechtlich der Status der Ehe, aber sie lebten physisch noch nicht zusammen. Geschichtlich hat Gott sich Israel am Berg Sinai verlobt. Hatte ich gerade schon gesagt, wann wir auch immer Jesus in unserem Herzen und in unser Leben aufnehmen, werden wir verlobt mit ihm, solange wie wir hier auf der Erde leben.
Jetzt kommt ein typisch deutscher Punkt. Bei einer Ehe muss natürlich ein schriftliches Dokument aufgesetzt werden. Der Ehevertrag oder hebräisch Ketuba enthält den Brautpreis sowie das Versprechen des Bräutigams und legt die Rechte der Braut fest. Der Bräutigam verspricht, für seine Frau zu arbeiten, sie zu ehren, sie zu unterstützen und in Wahrheit zu versorgen. Er sorgt für Nahrung, Kleidung, Unterkunft etc. und mit ihr als Ehemann und Ehefrau zusammenzuleben. Also er verspricht ihr das. Ne? Die Ketuba ist das unveräußerliche Recht der Braut. Die Ketuba muss vor der Hochzeitszeremonie aufgeschrieben und unterzeichnet sein. Die Bibel ist für die Gläubigen die Ketuba. Also die Bibel ist für die Gläubigen die Ketuba, nämlich das schriftliche Dokument. Im 2. Korinther 1, Vers 20 heißt es, denn alle Verheißungen Gottes sind Ja in ihm und Amen in ihm.
Ja, jetzt ist die eine Seite Gottes Auswahl der Braut, alles passiert, aber jetzt muss die Braut ja auch zustimmen. Du musst ja jetzt auch noch Ja sagen, die Verlobung. Gottes hat mit dem Volk Israel am Berg Sinai festgestanden. Und wir lesen Jeremia, wie Gott sagt, ich denke daran, Israel, wie du mir treu gewesen bist, als du noch jung warst. Du liebtest mich wie eine Braut ihren Bräutigam. Selbst durch die Wüste bist du bei mir gegangen. Selbst durch die Wüste bist du mit mir gegangen. Dorthin, wo man weder sät noch erntet. Du gehörtest mir allein, so wie die ersten Früchte der Ernte mir gehören. Wer sich an dir vergreift, mache ich schuldig und brachte Unheil über ihn. Also Israel war mit diesem Ehevertrag am Berg Sinai einverstanden. Sie haben direkt gesagt, wir tun alles, was der Herr uns befohlen hat. Die haben also ihr Einverständnis, Erklärung gegeben. Und auch ohne in dem Bewusstsein der Tragweite. Sie wussten noch gar nicht, was heißt das denn eigentlich alles. Aber sie haben am Berg Sinai gesagt, jawohl, wir wollen den Bund mit dir schließen. Und so müssten wir es auch heute, wenn wir die Braut Jesu sein wollen, dann müssen wir auch sagen, ja, ich will.
Der Ritus der Verlobung ist dann abgeschlossen, wenn der Bräutigam der Braut etwas Wertvolles gegeben und die Braut angenommen hat, es angenommen hat, warum? Nicht er die Braut, sondern wenn die Braut das Geschenk angenommen hat. In der heutigen Zeit ist das der Verlobungsring. Ferner wird der Becher des Bundes gereicht, der dann zwischen Braut und Bräutigam geteilt wird. Die ganze Zeremonie wird Kiddushin genannt, was Heiligung bedeutet. Das hatten wir heute schon mal. Wir sollen uns heiligen. Die Geschenke für die Braut sind Symbole der Liebe, der Hingabe und der Loyalität. Jesus gab uns den Heiligen Geist und machte uns dadurch ein Geschenk. In Epheser 4 heißt es, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Nicht ohne Grund heißt es von Christus, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, er hat Gefangene im Triumphzug mitgeführt und den Menschen Gaben geschenkt. Diese Geschenke sind Rechtfertigung, ewiges Leben, Gnade, Glauben, geistliche Gaben wie Weisheit, Erkenntnis, Heilung, das Wirken von Wundern, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Sprachenreden und deren Auslegung, wie auch die Gabe des Helfens und des Leitens.
Alles Themen für die nächsten Predigten, Matthias. So, jetzt kommen wir zum siebten Ritual, das Reinigungsbad der Braut. Die Braut vollzieht eine Mikwa, so nennt sich das, eine Wassertaufe durch Untertauchen. Ein rituelles Reinigungsbad. Mikwa bedeutet übersetzt Becken oder Körper aus Wasser. Es ist wirklich eine Zeremonie zur Reinigung und kennzeichnet ganz deutlich die Trennung von den alten Wegen zu den neuen Wegen. Das Untertauchen in der Mikwa wird als geistliche Wiedergeburt betrachtet. Der Grund dafür ist, dass eine Mikwa die Macht hat, eine Person komplett zu verändern. Ich sag mal, wir würden heute sagen, oder man hat gesagt, vom Fräulein zur Frau. Ja? So, jetzt wollte die Uschi noch die weiteren Ausführungen dazu sagen. Ich hatte sie schon gehört, aber erzähl mal.
Okay. Also, so wie Israel die Braut Gottes ist, so ist auch die Gemeinde die Braut Jesu. Das war das doch, ne? Das Reinigungsbad, und das ist wirklich deswegen interessant, weil ich habe das in der Synagoge in Krefeld mir mal angeschaut. Da war nämlich die Einweihung der Mikwa. Die haben auch heute in der Synagoge immer noch so ein Tauchbecken. Und das wird für die gleichen Sachen benutzt wie auch damals schon. Das Reinigungsbad wird am Abend vor der Hochzeit nur mit Freundinnen und einer Dokumentation vorgenommen. Die Braut ist unbekleidet, ohne Schmuck und ohne Nagellack und taucht komplett unter. Das Mikwa oder die Mikwa hat 7 breite Stufen, also den Weg ins Wasser. Und nach dem Untertauchen findet eine 180 Grad eine Wendung statt oder auch eine Bekehrung und man geht über 7 schmale Stufen den Weg wieder hinauf. Und die an den Messias gläubig geworden sind, werden auf den Namen Jesus getauft, untergetaucht und das erinnert halt sehr stark an dieses Tauchbecken. Und das müsst ihr euch, wenn ihr die Gelegenheit habt, mal wirklich anschauen. Also damals konnten wir da hingehen, das war total interessant. Ich bin noch weiter dran. Dann kommt nämlich schon der achte Punkt, nämlich das ist die Vorbereitung der Brautkammer. Der Bräutigam geht nun in sein Elternhaus, um die Brautkammer vorzubereiten. Vorab gibt er seiner Braut ein Versprechen. Ich gehe, um einen Platz für dich vorzubereiten, und wenn ich gehe, werde ich wieder zu dir zurückkehren. Jesus hat in Johannes 14 die gleichen Worte benutzt, zu uns gesprochen. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, entgegnete Jesus seinen Jüngern, hat er das gesagt. Glaubt an Gott und glaubt an mich, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Also ihr seht, Jesus hat uns vorbereitet und für uns schon ein Brautgemach vorbereitet.
Ja, und dann beginnt etwas, was wir alle gerne mögen. Warten. Warten, warten, warten. Ich kenne das besonders von der Eisenbahn her, da wartet man auch immer. Ich liebe es trotzdem nicht. Ja, aber es muss sein. Und zwar darf Jesus erst wiederkommen, wenn der Vater es ihm erlaubt. Das war damals so. Erst wenn der Vater gesehen hat, die Brautkammer ist ordentlich vorbereitet, jedes Bild hängt an seinem Platz, jedes Staubkorn ist weg oder wie auch immer, ist die Wohnung aufgeräumt, ist sie gut genug für meine zukünftige Schwiegertochter. Erst dann bekam der Sohn die Erlaubnis, die Braut zu holen. Und so ist es ja auch mit unserem Herrn Jesus. Er hat selbst gesagt, Tag und Stunde weiß nur Gott alleine, wann ich wiederkomme. Also er hält sich auch daran, er wartet. Und erst wenn Gott das Go gibt, jetzt kannst du gehen, dann wird Jesus wiederkommen und uns holen. Also wir müssen warten. Wie lange, wissen wir nicht. Aber ist auch egal, wir warten trotzdem ab. Und das ist diese Sache, das ist genau das, wo sich Jesus in Markus 13, Vers 32 bezieht. Doch niemand weiß, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht. Noch nicht einmal der Sohn. Da steht es nochmal. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Und der Braut, also auch uns, bleibt nichts anderes übrig, als zu warten. Im Verständnis der Braut konnte der Bräutigam zu jeder Zeit kommen. Also gab keine Zeitansage nur zwischen 7 und 19 Uhr oder so. Nein, der konnte zu jeder Zeit kommen. Das konnte auch mitten in der Nacht sein. Und sie musste immer bereit sein.
Das erinnert mich an das Gleichnis mit den Jungfrauen. Die 7, die vorbereitet waren und die anderen, die nicht vorbereitet waren. Da war es ja auch so, dass der Bräutigam mitten in der Nacht kam. Und das ist schon der 10. Punkt, nämlich die Rückkehr des Bräutigams. Der Bräutigam wird mit einem Ruf zurückkehren und das Widderhorn, das Schofar, wird geblasen. Die Zeit der Rückkehr war üblicherweise Mitternacht, warum auch immer. Die Hochzeitszeremonie hat einen heiligen Ablauf und findet unter einem Hochzeitsbaldachin, der Chuppa, statt. Wenn der Bräutigam sich der Chuppa nähert, wird gesungen, Baruch Haba Bashem Adonai, was so viel heißt wie gelobt ist der, der da kommt im Namen des Herrn. Dies ist eine Redensart und bedeutet so viel wie herzlich willkommen. Jesus sagte, dass er nicht zu seiner Braut zurückkehren werde, bis diese Worte gesprochen werden. Matthäus 23 sagt, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn. Der Bräutigam wird unter der Chuppa wie ein König begrüßt.
Ja, und dann ist es soweit, der Vollzug der Hochzeit. Das ist der 11. Punkt. Der Bräutigam wird nun kommen und seine Braut entführen. Üblicherweise, haben wir gerade schon gehört, mitten in der Nacht, um mit ihr in die vorbereitete Brautkammer zu gehen. Dort vollziehen die beiden dann die Hochzeit. Und in dieser Brautkammer werden sie, was meint ihr, wie viele Tage bleiben? 7 Tage. 7 Tage werden sie da bleiben. Das hebräische Wort für Woche ist Shavu, bedeutet 7. Es kann 7 Tage bedeuten, es kann aber auch 7 Jahre bedeuten, eine Jahrwoche. Das kennen wir aus Daniel, diese Jahrwochen. Und wir wissen alle aus der Bibel heraus, wenn man das im Zusammenhang liest mit der Offenbarung, da kommen noch die 7 letzten Jahre. Und in dieser Zeit ist es schön, wenn die vorbereitet waren an diesem, für diesen Tag und bei der Entrückung dabei sind, brauchen die nicht durch diese 7 schrecklichen Tage zu gehen, sondern sie haben die 7 schönen Tage, 7 heiligen Tage, in Anführungsstrichen Jahre, bei Jesus, in der Brautkammer, so wie sie es hier geschrieben haben. Und ich habe so gedacht, 7 Tage in der Brautkammer, 7 ist schon ganz schön lang.
Naja, 7 Jahre wäre noch länger.
Ja, aber das muss schon, ja, damals waren es ja die, aus der Zeit Israels, der 7 Tage in der Brautkammer geblieben. Das war schon eine ordentliche Zeit. Die haben schon wahrscheinlich ordentlich sich austauschen können und kennenlernen können. Und es muss schon sehr, sehr interessant gewesen sein. Aber darauf dürfen wir uns freuen, denn nach dieser Hochzeit oder nach dem Vollzug der Hochzeit kommt auch noch etwas ganz Tolles, ja. Der 12. Schritt.
Dann kommt nämlich der beste Punkt, das Hochzeitsmahl. Abschließend gibt es ein Hochzeitsmahl für alle Gäste, die der Vater der Braut eingeladen hat. Am Hochzeitstag werden der Bräutigam und die Braut wie König und Königin betrachtet. Am Ende der 7 Tage, also nach einer Woche, wird dann das Hochzeitsmahl gefeiert. Die Armen mussten so lange warten. Ja. Wo wird dies geschehen? Das ist das Thema des Laubhüttenfestes, was wir nächstes Mal machen. Aber wir haben noch ein tolles Fazit zu diesem Ganzen.
Ja, das ist also das Thema Laubhüttenfest machen wir ja noch beim nächsten Mal. Und für mich ist es also ganz wichtig, diesen Tag, diesen Rosh Hashanah, symbolisch gesprochen, wenn wir ihn vergleichen mit dem Erwachen und mit dem Tag der Entrückung, den dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Wir müssen warten und immer bereit sein. Und wann immer jemand diese Botschaft hört und weiß, es ist ein Angebot, ein Heiratsantrag Jesu, sage ich jetzt mal, dann ist es unsere ureigenste Eigenschaft, ihn anzunehmen und Teil der Braut zu werden. Die Botschaft der letzten Verses der Bibel in der Offenbarung ist, komm. Und wir dürfen oder wir müssen nur sagen, ja, ich will. Und was für uns hat das jetzt also wirklich zu bedeuten, so, ich muss bereit sein. Bereit sein für diesen Tag. Wir wissen nicht, wann er kommt. Wir können uns aber vorbereiten. Wir müssen unser Leben immer wieder in Ordnung bringen. Wir müssen Jesus als den Messias anerkennen. Und ihn, wie es in Römer heißt, an ihn glauben und mit unserem Herzen glauben und ihn mit unserem Munde bekennen. Und dann dürfen wir bei diesem Tag, bei Rosh Hashanah, an der Hochzeit des Lammes mit seiner Braut teilnehmen. Und darauf freue ich mich. Und danach dürfen wir ins Messianische Reich und dürfen die Feste mit ihm feiern, so wie sie er es gesehen hat. Die andere Möglichkeit ist, ich sage nein, ich lebe mein Leben so, wie ich will. Dann lehne ich Jesus ab. Ja, dann gehe ich durch die 7 schrecklichen Jahre. Ob es dann nochmal eine Möglichkeit gibt, sich zu entscheiden, das weiß ich nicht. Da gibt es verschiedene Aussagen zu. Das ist wirklich, wenn man hier vorher die Möglichkeit hatte, man hat sich nicht entschieden, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Aber man verpasst sehr viel. Also der Aufruf oder was ich daraus für mich lerne, bereit zu sein, vorbereitet zu sein, das alles nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern das ernst zu nehmen, das, was Gott uns dadurch sagen möchte. Dafür hat er diese Feste eingesetzt. Das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen.
Ja. Gibt es da noch irgendwelche Fragen von eurer Seite? Weil das war jetzt ja auch wieder viel Input und wir haben gar keine Gelegenheit gehabt zu fragen. Nee. Dann denke ich, singen wir
das
noch
was. Das war echt eine Menge.
Ja.
Der weiß doch alles noch. ihr habt die Möglichkeit, ich denke, also unser Techniker Frank ist ja zurzeit nicht da, aber ich werde ihm die Predigt aufnehmen, ich werde sie schicken und wahrscheinlich heute Abend und morgen ist die Predigt dann auf Spotify nochmal zu hören oder irgendwo anders. YouTube zurzeit nicht, wir nehmen das gerade nicht auf, aber wird auf alle Fälle zu nachhören sein, wenn ihr noch genau wissen wollt, was da so war. Auch ich habe lange genug gesessen.
Jetzt tanzen wir noch ein bisschen.
Aufstehen. Augenblick dürft ihr euch noch setzen.
Jawohl.
Noch ein paar Infos.
Ja. Stimmt.